möchte ein Gotteswort lesen, ehe wir zum Gebet aufstehen, aus 2. Timotheus 3, 2. Timotheus 3, einige Verse gleich von vorne an. Das sollst du aber wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten oder Zustände eintreten werden. Denn da werden die Menschen selbstsüchtig und geldgierig sein, prahlerisch und hochmütig, schmähsichtig, den Eltern ungehorsam, undankbar, gottlos, ohne Liebe, untreue oder unversöhnlich, verleumderisch, unmäßig, zügellos, grausam, allem guten Feind, verräterisch, leichtfertig und dünkelhaft, mehr dem Genuss als der Liebe zu Gott ergeben. Sie werden wohl noch den äußeren Schein der Gottseligkeit wahren, aber deren innere Kraft nicht erkennen lassen. Von solchen Menschen wende dich ab, denn zu diesen gehörten die, welche sich Eingang in die Häuser zu verschaffen wissen und Angehörige des weiblichen Geschlechts einzufangen suchen, die mit Sünden beladen sind und von mancherlei Leidenschaften umgetrieben werden, die immerfort etwas Neues lernen wollen und doch niemals zur wirklichen Erkenntnis der Wahrheit zu gelangen vermögen. Gerade so wie einst Jannes und Jambres gegen Mose aufgetreten sind, so treten auch diese gegen die Wahrheit auf, Menschen mit zerrüttetem Verstand oder verderbter Gesinnung und im Glauben unbewährt. Doch sie werden mit ihrem Treiben nicht weit kommen, denn ihr Unverstand wird für alle klar zutage liegen, wie es ja auch bei jenen beiden der Fall gewesen ist. Du aber hast dir zur Richtschnur genommen, meine Lehre, meine Lebensführung, meine Verfolgung und Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und in Lystra widerfahren sind. Derartige Verfolgungen habe ich zu bestehen gehabt, und aus allen hat der Herr mich errettet. Und so werden auch alle anderen, die in Christus Jesus ein gottseliges Leben zu führen gewillt sind, Verfolgung zu erleiden haben. Böse Menschen dagegen und Betrüger werden es immer ärger treiben, indem sie verführen und selbst verführt werden. Du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zu völliger Gewissheit geworden ist. Du weißt ja, von welchen Lehrern du es gelernt hast und kennst ja von Kind auf die heiligen Schriften, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den auf Christus Jesus gegründeten Glauben. Vielleicht bis dahin dieses teure und heilige Gotteswort. Es ist so wunderbar. Ich denke, wir Brüder und Schwestern sind ja ganz nahe, oder wir könnten sagen, wir sind in der Tatsache in dieser Zeit angekommen, wo sich diese Worte erfüllen, wie Apostel Paulus sie hier an Timotheus schreibt. Er als ein Gottesmann hat gewiss es von Gott schauen dürfen und hat gesehen, dass die Zeit sehr nahe ist und dass sich alles erfüllen wird. Und ich denke, wir sehen es, dass sich alles erfüllt. Ich weiß nicht, aber ich denke, wir laufen ja nicht mit Scheuklappen vor unseren Augen umher, sondern wir sehen doch, dass auch Paulus ein Mann Gottes, durch den Heiligen Geist geleitet, konnte die Dinge im Voraus sagen, aber er hat doch die Gläubigen in der Tat davor gewarnt, und auch hier Timotheus als seinen Mitarbeiter hat er es klar zu verstehen gegeben, und er sagt, du aber hast dir zur Richtschnur genommen, meine Lehre und Lebensführung, mein Streben und meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld. Ja, das ist es. Ich denke, wir können nicht anders wie uns ebenfalls diese Männer, die vor uns waren, und besonders unseren Herrn zur Richtschnur nehmen, denn Paulus hatte ja auch keinen leichten Stand, sondern er musste durch viele trübe Wege gehen, durch viele Leidenswege, und erzählt ja dann auch, was ihm hier in Antiochia, in Ikonium und in Lystra widerfahren ist. Und er sagt es auch noch weiter, dass auch diejenigen Verfolgung werden erleiden müssen, die gottselig leben wollen. Brüder und Schwestern, die Worte müssen sich erfüllen, denn es sind ja Worte, die vom Heiligen Geist inspiriert sind, sie sind gegeben, und wir wissen, sie haben sich vielleicht schon durch die Zeitalter hindurch erfüllt, aber sie müssen sich auch bis in unsere Tage hinein erfüllen. Möge der treue Gott uns nur helfen, dass wir treu bleiben möchten. Hier heißt es in dem 14. Vers so wunderbar, du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zuteil geworden ist. Ich denke, auch wir können nicht anders wie uns immer wieder zurufen, dass wir dem treu bleiben möchten, was Gott uns in unseren Tagen hat zuteil werden lassen. Und ich möchte sagen, es ist eine ganze Menge, ganz gewiss. Viele, viele wissen es nicht. Sie meinen vielleicht, den Weg so recht zu gehen, wie er sie ihm gehen. Aber wir wissen, der Herr war treu. Und in seiner Treue hat er seines Volkes gedacht. Und so sind wir dankbar für diese Treue. Wir sind dankbar, dass er sich unser erbarmt hat und hat uns Weisung gegeben, dass wir in allen Stücken hinnehmen durften und das tun, was er von uns verlangt. Das ist besonders wichtig, dieser 14. Vers. Du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zuteil geworden ist. Ja. Und nicht nur das, sondern zu völliger Gewissheit, was dir geworden ist. Ja. Ich denke, auch uns muss diese Sache oder das Wort, das Evangelium und die Botschaft der Endzeit zu einer völligen Gewissheit werden. Wenn es nicht so ist, dann stimmt es etwas nicht. Aber sie muss uns zu einer Gewissheit werden. Und so möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir auch heute Abend ihm den Dank bringen können für diese Gnade, die uns zuteil geworden ist, und für diese Botschaft der Endzeit. Du weißt ja, von welchen Lehrern du es gelernt hast. Ja, und wir wissen auch in unseren Tagen, wer zu uns geredet hat. Möge der treue Gott mit uns sein, auch heute Abend. Möge uns segnen und mit uns sein gesamtes Volk. Lasst uns jetzt aufstehen und lasst uns den Herrn anbeten. Gnadenstunde, Herr, die du uns wieder aufs Neue geschenkt hast. Herr, wir kommen so, wie wir sind, zu dir, Herr. Wir sehen, Herr, dass wir in den letzten Stunden angekommen sind, in den letzten Augenblicken. Herr, lass uns von allem Weltlichen hinwegschauen. Lass uns auf dich schauen, Herr, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, Herr. Herr, mögen wir im Glauben dastehen, Herr, dass dein Wohlgefallen auf uns ruhen kann, Herr. Mögen wir erfüllt werden, Herr, mit die Kraft aus der Höhe, Herr. Jeden Tag aufs Neue, oh Herr, erfülle dein Volk, erfülle mich, Herr, erfülle uns alle, Herr. Wir sind dazu gekommen, Herr, um deinem teuren Namen dafür den Dank und die Ehre zu bringen. Herr, wir kommen auch mit der Fürbitte für Schwester Ruschke, oh Herr. Heiland, du kennst die Wege, du weißt die Zeit und die Stunde, Herr. Du weißt, wie lange ein jeder hier zu weilen hat auf dieser Erde, Herr. Aber mach du sie fertig, Herr, wenn du sie holen möchtest, Herr. Mach du sie bereit, Herr, für dein Reich, für deine Herrlichkeit, ist mein Gebet in dieser Abendstunde. Und segne jetzt meine Geschwister alle hier, Herr. Segne uns alle, Herr. Segne dir auch die Stunde, die vor uns liegen, oh Herr. All die Versammlungen, Herr. Segne unseren lieben Bruder Frank, Herr. Segne, oh Gott. Lass deinen Heiligen Geist über alle kommen, oh Herr. Möge deine Herrlichkeit mächtig werden, oh Herr. Mögest du dich verherrlichen können, Herr. Inmitten deines Volkes ist mein Gebet. In den teuren Namen Jesus. Halleluja. Amen.
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 Ich möchte heute ein kurzes Wort lesen. Wir haben ja das schon aus dem Timotheus gehört. Und ich komme gleich zu Johannes 11. Aber das Wort im Timotheus hier, das von der letzten Zeit handelt. Wenn wir diese Beschreibung lesen, dann wisst ihr ja, was wir tun müssen. Dieses Muster an uns anlegen, um festzustellen, was auf mich zutrifft, was auf dich zutrifft, und zwar jeder für sich. Was auf jemand anders zutrifft, das hilft uns nicht. Gesetzt den Fall, wir wüssten genau, wo es dem anderen mangelt. Das würde dir und mir absolut nichts nützen und helfen. Es sei denn, ich erkenne, wo es mir fehlt und was ich von Gott benötige. Ich habe mitgelesen, und zwar von Herzen mitgelesen. Es wird manches von den Kindern gesagt, dass sie den Eltern ungehorsam sein werden. Nun, das trifft auf die Kinder zu. Dann wird aber genauso gesagt, dass Menschen sein werden, die selbstsüchtig sein werden, geldgierig, prahlerisch, hochmütig, schmähsüchtig. Was trifft hier auf mich? Was trifft auf dich zu? Womit will Gott mich ermahnen? Womit will er dich ermahnen? Was will er dir sagen? Was will er mir sagen? Es hat keinen Zweck, zu dem Entschluss bin ich gekommen, dass man unter der Verkündigung des Wortes die Dinge auf andere zuschneidert, sondern dass man tatsächlich sagt, Herr, was hast du mir dadurch zu sagen? Und auch all die weiteren Dinge, wenn es heißt hier, von Jannes und Jambres, dass sie gegen Mose aufgetreten sind. Und so treten Menschen gegen die Wahrheit auf, haben zerrütteten Verstand, sind im Glauben unbewährt. Ja, wer sind diese Menschen? Bin ich's, bist du's? Wer sind sie? Ein Mose sind wir sicherlich nicht. Ja, wer sind wir dann? Nicht? Es sind also tatsächlich einige Fragen, die man sich bei solchen Worten stellen kann. Und dann kommt die Adressierung an Timotheus, du aber hast dir zur Richtschnur genommen, meine Lehre und Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld. Nachdem all diese Dinge aufgezählt werden, die Menschen in dieser letzten Zeit beherrschen, und wer nicht von Gott beherrscht wird, der wird von anderen Dingen beherrscht und kann sich selber auch nicht mehr beherrschen. Es ist eine Not und es ist ein Zustand, in dem sich niemand selber helfen kann. Aber an die Gläubigen gerichtet, lautet es dann, du hast dir, jeder einzeln angesprochen, meine Lehre meine Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld zu eigen gemacht. Und dann sogar meine Verfolgungen und Leiden, wie sie mir in Antiochien und so weiter widerfahren sind. Und das Zeugnis am Schluss lautet, doch aus ihnen allen hat der Herr mich errettet. Ich glaube, dass wir heute mit zu denen gehören, absolut nicht allein, an allein selig machend, glaubt nur die katholische Kirche. Und eine andere Gemeinde oder Gemeinschaft kann nicht daran glauben. Sondern wir glauben, dass alle selig werden, die Gott zur Seligkeit bestimmt hat. Und darüber befindet kein einziger Mensch. Wir alle dürfen froh sein, dass wir selber aus Gnaden selig werden können. Aber hier heißt es, hier werden Leute, hier wirst du und ich persönlich angesprochen, du hast dir zur Richtschnur genommen. Meine Lehre, Lebensführung, mein Streben, meinen Glauben, meine Langmut, Liebe und Geduld. Habe ich dieses alles in meinem Leben aufzuweisen? Habe ich den Glauben, die Langmut, die Liebe, die Geduld? In Verfolgungen, in Trübsalen, in Missverständnissen, in allem drunter und drüber? Habe ich's? Hast du es? Gott möge schenken, dass es so ist. Und dann heißt es, du aber bleibe dem treu, was du gelernt hast und was dir zu völliger Gewissheit geworden ist. Es gibt Menschen, vorhin haben wir es gelesen, die immerfort lernen wollen, aber niemals zur rechten Erkenntnis kommen. Sie wollen immer lernen, aber sie kommen nie zur rechten Erkenntnis, weil sie nicht von Gott gelehrt sind, weil sie den Lehrer, den Heiligen Geist, nicht in sich haben. Man kann noch so viel lehren, dem Buchstaben nach, wenn nicht der Heilige Geist als Lehrer im Herzen ist, um die göttliche Lehre zu offenbaren, dann lehren wir vergeblich und wir werden nicht zur völligen Erkenntnis der Wahrheit kommen. Du weißt ja, von welchen Lehren du es gelernt hast und kennst ja von Kind auf die heiligen Schriften, die imstande sind, dich weise zu machen zur Errettung durch den auf Christus Jesus gegründeten Glauben. Welch eine wunderbare Sache! Ich meine, dass wir heute Abend sagen können, Gott hat uns belehrt und das, was er uns gesagt hat, ist uns zu völliger Gewissheit geworden. Gottes Wort ist gewiss. Ganz gleich, was es sein mag, ob es schwer verständlich ist oder leicht, spielt keine Rolle. Wenn wir aus Gott geboren sind und der Geist Gottes uns innerlich lehrt, aber gemäß dem Worte Gottes lehrt. Es gibt tatsächlich Menschen, ihr würdet es nicht für möglich halten. Die sind geistlicher als wir alle, die wir hier sitzen. Oder vielleicht auch nur in der Annahme, dass sie sind. Aber sie meinen es wirklich und sie sind davon überzeugt. Und niemand kann sie davon abbringen. Aber die wirkliche geistliche Gesinnung offenbart sich da, wo der Herr zu seinem völligen Recht kommen kann. Wo sein Wort dir und mir zur völligen Gewissheit geworden ist. Und wir begreifen, dass nicht Menschen von sich aus geredet haben, sondern getrieben durch den Heiligen Geist. Von unserem Herrn heißt es ja im 3. Kapitel des Johannesevangeliums, darauf kommen wir jetzt nicht, sondern zum 11. direkt, aber dort heißt es, wir wissen, du bist ein Lehrer, von Gott gekommen, denn niemand kann die Wunderzeichen tun, die du tust. Aber haben sie seine Lehre angenommen? Nein, Wir wissen, du bist ein Lehrer von Gott gekommen. Wir wissen um deinen göttlichen Auftrag. Wir wissen, dass die Lehre stimmt. Ha, und dann kommt das Aber. Wir wissen, natürlich, wir wissen. Und gehen trotzdem, weil, obwohl wir es wissen, gehen wir daran vorbei. So war es mit Nikodemus, so ist es mit vielen anderen, die die Schrift auch besonders gut kennen. Hier im Johannesevangelium, im 11. Kapitel, ist ja die Geschichte von Lazarus. Und ich möchte sagen, von unserem Herrn. Lazarus ist ja zweitrangig und Martha und Maria drittrangig. Der Herr ist ja immer der Erste. Wäre er nicht gekommen, stünde gar nichts darüber in der Bibel geschrieben. Wenn der Herr nicht gerufen worden wäre, wenn er nicht hingegangen wäre, dann würden wir gar nichts lesen. Dann gäbe es gar kein Kapitel 11 zu lesen. Es steht nur deshalb geschrieben, weil der Herr gerufen, weil er gekommen, weil er etwas getan hat, deshalb steht das geschrieben. Ohne ihn würden wir gar nichts lesen. Aber es geht eben doch immer um ihn. Nun heißt es hier, um mich kurz zu fassen, denn wir wollen gleich beten, von Vers 34. Darauf fragte er, wo habt ihr ihn beigesetzt? Sie antworteten ihm, Herr, komm und sieh es. Jesus weinte. Das ist der kürzeste Vers, soweit ich weiß, in der ganzen Bibel. Jesus weinte, ist ein ganzer Vers. Meinetwegen ein ganzes Kapitel. Es ging ihm so zu Herzen. Und diese beiden Worte sind ein ganzer Vers. Jesus weinte. So hat es ihn innerlich ergriffen. Und es heißt dann weiter, da sagten die Juden, seht, wie lieb hat er ihn gehabt. Und dann heißt es von, ja, in 37, einige von ihnen aber sagten, hätte dieser, der dem Blinden die Augen aufgetan hat, nicht auch machen können, dass dieser hier nicht zu sterben brauchte. Der Herr hat es sicher mitgehört. Und es heißt in Vers 38, da geriet Jesus in seinem Inneren aufs Neue in heftige Erregung. Wir wissen, es ist manchmal schwer, in der Übersetzung die rechten Worte zu finden. Nicht in Aufregung, ganz gewiss nicht. Oder außer Fassung. Aber innerlich ergriffen, innerlich bewegt von dem, was er gehört und dort gesehen hat. Das heißt also, er aufs Neue ihn heftige, ich würde sagen, innerlich heftig bewegt und trat an das Grab. Es war dies aber eine Höhle, vor deren Eingang ein Stein lag. Jesus sagte, heb den Stein weg. Martha, die Schwester des Verstorbenen, erwiderte ihm, Herr, er ist schon in Verwesung. Es ist ja schon der vierte Tag seit seinem Tode. Jesus entgegnete ihr. Habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst? Als er das gesagt hatte, hoben sie den Stein weg. Sie hat zuerst eingewandt und gesagt, Herr, es ist schon der vierte Tag, er ist in Verwesung übergegangen. Sie stand plötzlich in etwa zwischen denen, die den Stein wegzuwälzen hatten, und dem Herrn. Aber als der Herr ihr sagte, habe ich dir nicht gesagt, dass wenn du glaubst, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, Da warteten die Männer, die den Stein wegzuschieben hatten, auf gar nichts mehr. Es heißt nur noch, da hoben sie den Stein weg. Wann hoben sie ihn weg? Als der Herr gesagt hat, habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Das ist einfach, dann den Stein wegzuheben, und dann ist er auch gar nicht mehr so schwer. Dann packt man ihn an und bekommt die Kraft dazu, ihn beiseite zu tun. Wenn der Herr da ist, um die Herrlichkeit Gottes und Kraft Gottes zu offenbaren, da hoben sie den Stein weg. Jesus aber richtete die Augen gen Himmel empor und betete: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Welch ein Gebet! Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er hat ja noch gar nicht angefangen zu beten. Er fängt an mit der Danksagung der Erhörung des Gebetes. Er fängt nicht an mit Bitte und Betteln, sondern er beginnt und sagt, richtete seine Augen zum Himmel empor und betete: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Wenn du und ich an den Anfang deines und meines Gebetes die Danksagung für die Erhörung setzen oder stellen könnten, dann sähe es um dein und mein Gebet anders aus. Und das sage ich heute nicht nur euch. Das sage ich heute mir und das mit allem Nachdruck. Denn dieses Wort ist mir gerade groß geworden. Er erhob seine Augen zum Himmel und begann zu beten mit den Worten: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Er gibt uns hier ein Beispiel, denn dazu ist er als Sohn Gottes in Macht erwiesen worden, um allen Söhnen Gottes zu zeigen, in welch einer Stellung sie vor Gott sind und dass Gott deine und meine Gebete auch erhören möchte. Er dankt für die Erhörung nicht am Schluss, er dankt am Anfang. Das ist Glaube. Das ist Glaube. Wenn man am Anfang des Gebetes schon für die Erhörung danken kann. Das heißt dann weiter: Ich wusste wohl, dass du mich alle Zeit erhörst, aber um des Volkes willen, das hier ringsherum steht, habe ich's gesagt, damit sie zum Glauben kommen, dass du mich gesandt hast. Nach diesen Worten rief er mit lauter Stimme: Lazarus, komm heraus. Da kam der Gestorbene heraus, an den Beinen und Armen mit Binden umwickelt. Und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch umbunden. Jesus sagte zu ihnen: Macht ihn los und lasst ihn gehen. Es ist eine wunderbare Sache, die hier geschehen ist. Lasst mich's noch einmal sagen. Wenn der Herr nicht hierher gekommen wäre, stünde dieses Kapitel gar nicht. Wenn er nicht in dein und mein Leben gekommen wäre, wenn er sich nicht dir und mir geoffenbart hätte, wenn er nicht mit dir und mir geredet hätte, dann säßen wir heute nicht hier, und dann könnten wir seinem Worte und seinem Wirken und seinem Reden gar keinen Glauben schenken. Deshalb, weil er in dein und mein Leben gekommen ist, deshalb bist du und ich schon in diesem Worte, um es mit Bruder Brenhem zu sagen, er sagt, alle Söhne und Töchter Gottes sind ein Teil des Wortes Gottes. Er sagt, ihr seid schon in der Bibel drin. Ihr braucht nicht erst hineingefügt zu werden, ihr seid schon drin. Ihr müsst eure Stellung nur in Christus erkennen und einnehmen. Und wenn Gott es mir und dir und uns allen gelingen lassen könnte, dass wir das sehen, dass wir als Söhne und Töchter Gottes schon hier in der Bibel, in Verbindung mit Gott, in seinem Reiche, in seiner Gemeinde, dass wir ja schon der Leib Christi sind. Von Gott aus gesehen, Glieder, die den Leib Christi bilden. Wir sind schon hier drin. Und wenn Gott uns die Gnade schenkt, und ich hoffe, er tut es sehr bald, und sich offenbart in seiner großen Kraft und Herrlichkeit, möge dieses Wort oder diese Worte, die wir heute Abend hier betrachtet haben, zu unseren Herzen gehen und wir Gnade vor Gott finden und auch sagen können, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Wenn wir wissen, was wir beten sollen und wissen, dass das Gebet im Willen Gottes ist, unser Herr wusste, weshalb er gezögert hatte. Die einen sagten, hätte dieser nicht tun können, der dem Blinden die Augen geöffnet hat, dass er macht, dass dieser nicht sterbe? Er hat noch mehr tun können als das. Er hat von den Toten auferwecken können. Es hat etwas zu lange gedauert für die Menschen, aber umso größer war das Wunder, das Gott aus Gnaden getan hat. Wir glauben an einen Gott, der Wunder tut. Wir glauben an einen Gott, der heilt und der rettet. An einen wahrhaftigen, lebendigen Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den Gott aller Propheten. Er ist unser Gott und wir sind sein Volk, die Herde seiner Hand, die er weidet. Und ich glaube, wir dürfen sagen, er hat uns auch belehrt in dieser Zeit. Und wir haben die Belehrung, soweit wir es übersehen können, verstanden. Und wenn es irgendwo mangelt, dann bitten wir ihn, uns das rechte Verständnis aus Gnaden zu schenken. Amen.